Lassen Sie uns nun den Ort besichtigen. Auf den ersten Blick bemerken wir, wie die Burg dominant und trotzig aus der allgrünen, fruchtbaren und malerischen Umgebung herausragt. Wenn man näher kommt, kann man die Gärten der Denkmalstätte mit ihren einheimischen und eingeführten Pflanzen bewundern. Auffallend davon sind die Zuckerrohrpflanzen gegenüber des Wächterbüros und in der gleichen Reihe weiter hinten zwei riesige jahrhundertalte Bäume, eine Zypresse und eine Art Akazie, Macherium, ungefähr 200 Jahre alt und 26 Meter hoch, wie das Forstamt mitteilt. Die bestehende Burg wurde 1454 gebaut, zur Zeit des Großmeisters Louis de Magnac. Sie wurde aus Kalksteinblöcken errichtet und hat eine Höhe von 21 Metern. Alle vier Seiten sind von außen 16 Meter lang und von innen 13,5 Meter. Ruinen der ursprünglichen Burg aus dem 13. Jahrhundert befinden sich östlich, südlich und südwestlich der gegenwärtigen Burg. Von den Ruinen fällt der Brunnen auf. Die Burg wurde nach ihrer Zerstörung durch die Mamelukenangriffe wieder aufgebaut, welche ein Jahr lang bis 1426 andauerten, wie Jeffrey schreibt. Die jetzige Burg wurde aus Sicherheitsgründen so gut gebaut, dass sie als uneinnehmbar galt. Oben an der Vorderfront sieht man deutlich diese Matistra, das heißt Maschikulis, Steinrinnen, durch die man den Feind mit heißem Öl oder Wasser begoss und darunter den Eingang mit Steintreppe und einer neuartigen beweglichen Brücke. Die Burg verfügt über drei Stockwerke. Das Erdgeschoss ist in drei gewölbte Räume unterteilt, die miteinander durch Torbögen verbunden sind. Auf dem Boden gibt es Öffnungen von Wasserbehältern und eine Innentreppe mit 24 Stufen, die zum zweiten Stockwerk führt. Dieses ist in zwei Räume geteilt. Im westlichen gibt es einen riesigen einfachen Kamin, ein Anzeichen für eine Küche. Im östlichen Saal fällt uns auf der Südwand die Wandmalerei aus dem 15. bis 16. Jahrhundert auf, welche die Kreuzigung Christi darstellt, mit der Gottesmutter zu seiner Linken und dem heiligen Johannes zu seiner Rechten. Auf der gleichen Wandmalerei unten links sehen wir das Wappen des Bauherrn Louis de Magnac, ein dreiblättriges Symbol. Die Wandmalerei wurde neulich vom Zypriotischen Amt für Denkmalschutz restauriert und danach wurde eine Schutzscheibe davor angebracht. Eine innere Wendeltreppe aus Stein mit 33 Stufen führt zum dritten Stockwerk, wo es auch zwei Räume gibt. Der erste diente wahrscheinlich als Speisesaal und der zweite als Schlafsaal. In beiden Räumen gibt es große offene Kamine mit dem Wappen von Louis de Magnac auf der Seite. Die Kamine sind schön dekoriert auf ähnliche Weise wie die ritterlichen Gebäude in Rhodos. Beide Zimmer sind besonders hell dank der 8 großen Fenster. Bei jedem Fenster gibt es eingemauerte Sitzbänke und innerhalb der Nordmauer gibt es eine Toilette. Eine weitere innere Wendeltreppe mit 35 Stufen führt uns auf das Dach mit den Maschikulis und den 19 Schießscharten. Versäumen Sie nicht, die Aussicht von dort oben zu bewundern. Im Süden liegen die Weinberge, die Zitrushaine, der Salzsee von Limassol und das blaue Mittelmeer. Im Norden sieht man das Dorf Colossi und im Hintergrund die Bergkette des Troodos. Wenn wir hinuntergehen, finden wir genau südlich des Hauptgebäudes einen mit einer Mauer umgebenen Hof. Dort gibt es auch die Ruinen eines Nebengebäudes an der Südwestseite der Burg, welches wahrscheinlich als Speicher und Stahl diente. Der Besucher sollte auch nicht versäumen, das andere kunstvolle Wappen zu betrachten, eine eingemauerte Platte an der östlichen Außenwand der Burg. Auf der Marmorplatte in Kreuzform ist oben in der Mitte eine Krone abgebildet, im Zentrum das Wappen als Schild, aufgeteilt in 4 Abschnitte, damals das vollständige Wappen der Lusignan in Zypern. Im Einzelnen sehen wir oben links das Symbol für Jerusalem, ein großes Kreuz inmitten von 4 kleineren. Rechts oben das alte Wappen der Lusignan mit einem aufrechten Löwen in einem gestreiften Quadrat. Unten links das Symbol für Zypern, ein aufrechter Löwe auf goldenem Grund. Unten rechts das Symbol für Kleinarmenien, eine Gegend des heutigen Kilikien mit einem roten aufrechten Löwen auf silbernem Grund. Dieses Wappen zeigt, dass der König Zyperns von 1393 an auch König von Jerusalem und von Kleinarmenien war. Das gleiche Wappen findet sich typischerweise auch auf Münzen der Könige von Lusignan. Links und rechts von diesem Schild sind die Wappen der zwei Großmeister des Johanniterordens von 1454 abgebildet, des gewählten Jacques de Milly links und des scheidenden Jean de Lastic rechts sowie des Bauherrn der Burg Louis de Magnac unterhalb des Schilds. Andere Wappen gibt es nicht, obwohl die Burg von Colossi danach auf andere Großmeister überging, wie den Engländer John Langstrother. Nach dessen Enthauptung in England wurde Nicola Zaplani Oberhaupt des Ordens. 1488 ging die Burg in den Besitz der Familie Cornaro über, wie der französische Historiker Malatry berichtet. Der erste davon war Georgios Cornaro, der Bruder der letzten Königin der Franken, Katharina Cornaro. Die Kommanderie von Colossi war über einen großen Zeitraum hinweg der ertragreichste Besitz der Ritter. Das belegt auch die Tatsache, dass 1468 beschlossen wurde, dass diese von ihrem Einkommen jährlich 4000 Dukaten an die Kasse der Ritter von Rhodos überweisen mussten. Zu Beginn der Herrschaftsperiode der Venezianer, 1489, besaß die Kommanderie noch 41 Dörfer, die ihr ein jährliches Einkommen von 8000 Dukaten sicherten. Nach der Eroberung der Insel durch die osmanischen Türken 1571 verlor die Familie Cornaro diesen Besitz, behielt aber noch den Titel des Großmeisters. Das Haus Cornaro starb 1799 aus, aber der Titel wurde noch danach von Graf Mocenigo beansprucht, der eine Erbin geheiratet hatte. Die Burg Colossi erlebte ein Jahr vor der Unabhängigkeit Zyperns vom englischen Joch am 18. September 1959 etwas von ihrem alten Glanz durch einen großartigen Festakt in ihrem Hof, an welchem 300 Gäste teilnahmen, darunter auch Sir Hugh Foote. Die Auszeichnungen des Ordens verlieh der erste Lord des Johanniterordens. Posaunen ertönten von den Burgzinnen und es folgte eine eindrucksvolle Zeremonie. Der Orden ist wieder seit 1926 in Zypern aktiv und verfolgt wohltätige Zwecke in enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium. Die Burg ist als archäologische Denkmalstätte von großer Bedeutung deklariert und gehört dem Amt für Denkmalschutz, das sich auf jährlicher Basis um die Erhaltungsmaßnahmen kümmert. Seit 1992 werden weitere Ausgrabungen durchgeführt, hauptsächlich östlich der Burg, wo sich die Überreste der Zuckerfabrik befinden. Die Fabrik aus dem 14. Jahrhundert ist noch erhalten, ein langes, schmales, gewölbtes Bauwerk aus Kalksteinblöcken mit einer spitz zulaufenden Kuppel und bogenartigen Öffnungen an drei Seiten. Die Gesamtfläche beträgt etwa 150 Quadratmeter. Nördlich davon befinden sich die Ruinen der Zuckerrohrmühle und noch weiter nördlich der Wasserspeicher. Wie funktionierte also diese mittelalterliche Fabrik? Die Mühle wurde mit dem Wasser des Curie-Flusses mit Hilfe des mittelalterlichen Wasserturms versorgt. Die treibende Kraft des Wassers bewegte den Mühlstein und malte das Zuckerrohr, von dem vorher die Blätter entfernt und das Rohr in kleine Stücke geschnitten worden war. Die gleiche Methode, gemäß Lazzarini, wurde auch in Venedig angewandt. Anschließend wurde das Zuckerrohr zusammengepresst und der Saft in großen Kesseln auf Feuerstellen erhitzt. Wie die Archäologen bei ihrer Arbeit am Ort herausfanden, wurde der Saft, die sogenannte Molasse, 2 bis 3 Mal erhitzt und so wurde Zucker verschiedener Qualität hergestellt. Je mehr die Molasse erhitzt wurde, desto weißer wurde der Zucker. Dies sieht man auch an der Verschiedenheit der Tongefäße. Danach schüttete man den Zucker mit Hilfe eines Trichters in kleinere Gefäße. Die gleiche Herstellungsweise wurde auch in Kuklia, in Palepafos und in der Zuckermühle von Episkopi Amort Seraya angewandt. Zuckerrohr wurde in Zypern vom 10. Jahrhundert an mit Erfolg angebaut, aber vom 13. Jahrhundert an nahm der Anbau wegen der Zunahme der Zuckerherstellung in großem Ausmaß zu. Ein Großteil der Zuckerproduktion wurde an die Handelsfirma Martini in Venedig geliefert. Zucker in Pulverform wurde auch in anderen Gebieten des Mittleren Ostens produziert, wie in Rhodos, in Syrien und in Alexandrien, aber der von Zypern war von außergewöhnlicher Qualität und wurde als der beste angesehen, wie Beccolotti berichtet. Durch die Erdbeben, die 1567 und 1568 in Limassol aufeinander folgten, entstanden schwere Schäden an der Fabrik, die dann 1591 gemäß einer gestanzten Inschrift an der südlichen Außenwand vom Pascha Zyperns, Murat, wiederhergestellt wurde. Die laufenden Ausgrabungsarbeiten führten aber zu der Annahme, dass die Mühle während der Osmanenherrschaft und vielleicht noch unter den Engländern in eine Getreidemühle umgewandelt wurde. Übereinstimmend mit Berichten von fremden Reisenden ging der Zuckerrohranbau noch bis zum 17. Jahrhundert weiter, denn im darauffolgenden Zeitraum war nur die Rede von Baumwollplantagen und Seidenherstellung. Diesbezüglich erwähnt der Holländer Cornelius van Bruin, der 1683 nach Zypern kam, die Baumwollplantagen in Episkopi und die umfangreiche Seiden- und Baumwollproduktion in Kuklia. Noch eine erwähnenswerte Denkmalstätte befindet sich in etwa 100 Meter Entfernung von der Burg. Es ist eine kleine byzantinische Kapelle aus dem 12. Jahrhundert, umgebaut im 15. Jahrhundert, die dem heiligen Eustathius geweiht ist. Es scheint, dass die Ritter des Johanniterordens hier ihren Gottesdienst verrichteten, denn 1936 war an der Altarwand noch das Wappen des Großmeisters des Ordens, Louis de Magnac, zu sehen, wie der Engländer Gunnis berichtet.